Herzlich willkommen zu Heiter bis Stürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Heute beschäftigen wir uns zum zweiten Mal mit einem Thema, das viele von uns betrifft: Mental Load. Was bedeutet es, die unsichtbaren Aufgaben des Alltags ständig im Kopf zu haben? Und wie beeinflussen Rollenbilder und gesellschaftliche Erwartungen unser Familienleben? Wir sprechen mit Laura Fröhlich, einer der Expertinnen auf dem Gebiet und Autorin von Familie als Team. Gemeinsam erkunden wir, wie wir uns von dem Druck des Überperformance lösen und stattdessen eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung in unseren Familien schaffen. Ihr erfahrt, wie Familienmeetings, klare Regeln und kleine Tipps und Tricks helfen können, den Mental Load zu reduzieren. Nicht nur für Paare, sondern auch für Alleinerziehende. Außerdem diskutieren wir, wie wir trotz aller Herausforderungen Zeit für Zweisamkeit und Partnerschaft finden können. Herzlich willkommen, Laura Fröhlich.
Hallo Olli.
Laura, ich würde gerne am Anfang starten mit einer kleinen Definition. Wir sprechen ja heute über das Thema Mental Load. Und da würde ich natürlich als erstes gerne einmal definieren, was bedeutet denn Mental Load?
Ja, also unter Mental Load verstehen wir die Last, an alles denken zu müssen, was so Alltags- und Familienorganisation angeht. Also diese vielen, vielen kleinen To-Dos, die dann in der Gesamtsumme aber zu einer großen Belastung werden können. Und unter Mental Load bezeichnen wir auch dieses Gefühl, verantwortlich zu sein für all diese Alltagsaufgaben und eben auch darunter zu leiden. Also es gibt auch Menschen, die jonglieren ihre To-Dos ganz easy und haben da keinen Schmerz dabei, aber bei Mental Load geht es schon auch um eine mentale Belastung.
Das heißt, der Leidensdruck spielt da schon eine große Rolle.
Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und schnell wird es eben auch zu viel. Und deshalb bezeichnen wir eben das auch als Belastung. Die kann natürlich bei vielen Menschen auch mal kurzzeitig erhöht sein. Aber gerade Eltern kennen das eher so, dass der Mental Load konstant hoch ist.
Jetzt könnte man ja sagen, naja, es ist eine Belastung, es besteht ein Leidensdruck, also muss die Person, die diesen Leidensdruck empfindet, in eine Beratung, in eine Therapie, muss lernen, damit umzugehen und dann ist gut. Aber so einfach ist es nicht.
Nee, so einfach ist es tatsächlich nicht. Es hat ganz viel auch damit zu tun, wie sehr wir uns verantwortlich fühlen, ne? Und diese betroffenen Personen, die da einfach auch eine große Belastung haben, lange To-Do-Listen, viel Verantwortung für dieses an alles denken müssen, denen hilft es jetzt weniger, eine Beratung zu gehen, sondern die brauchen, damit sie das Problem zumindest auch mal mindern, vor allem natürlich auch ein Umfeld, in dem sie abgeben können, in dem sie Partner oder Partnerin haben, mit denen sie diese Aufgaben teilen können. Und es gibt natürlich auch Strukturen, die es uns leichter machen mit dem Mental Load. Also ich sag mal, Stichwort Eltern, eine gute Kinderbetreuung, vernünftige Arbeitszeiten, so dass wir Beruf und Familie wirklich unter einen Hut bekommen. Und darum ist das Problem echt komplex und für viele Menschen gar nicht so einfach zu lösen, auch nicht mit einer Beratung.
Das heißt, es geht hier eher um ein Systemproblem.
Ganz genau. Und was aber wichtig ist, die Leute, die betroffen sind, und es sind ganz besonders oft Frauen betroffen, die haben immer das Gefühl, es liegt an mir. Also ich krieg's nicht hin oder ich bin nicht gut genug organisiert oder es liegt an meinem Partner oder meiner Partnerin. Die wollen einfach nicht mit anpacken. Ja, also wir haben immer das Gefühl, es ist so ein individuelles Problem. Aber genau wie du sagst, ich würde sagen, es liegt vor allem an Strukturen, an traditionellen Rollenbildern. Und sowas schon mal festzustellen, ist oft für die Betroffenen ganz gut, weil sie wissen, nicht ich bin schuld, dass ich so belastet bin.
Schuld, da sagst du ein ganz interessantes Wort, denn Schuld ist ja oft so ein Stempel, ne? Wir kennen Schuld aus der Juristerei, ne? Da wird jemand schuldig gesprochen oder eben aus dem religiösen Kontext. Ne? Aber hier, gerade wenn du sagst, es geht hier um ein Systemproblem, geht es ja dann eher um Verantwortung, die anders verteilt werden muss.
Ganz genau. Das heißt, der Begriff Mental Load bringt die große Chance, dass wir darüber sprechen können. Ja, wir haben ein Problem, eine Herausforderung und es gibt einen Namen. Und jetzt, so wie wir gerade schon besprochen haben, merken wir, aha, es ist nicht eben die individuelle Schuld Einzelner oder eines Paars oder von Eltern, sondern das Problem liegt in den Strukturen. Und jetzt können wir uns mal anschauen, unter was wir leiden, unter dieser Aufgabenfülle zum Beispiel. Und wir können uns dann auch fragen, wer trägt eigentlich die Verantwortung und wieso? Und das das ist das Stichwort, das du richtig gegeben hast. Es geht darum, mal die Frage zu stellen, wer ist denn eigentlich verantwortlich für dieses an alles denken müssen? Finden wir gut so, wie es ist? Kann ja natürlich auch eine Antwort auf die Frage sein. Oder möchten wir was verändern? Zum Beispiel, wir sind zu zweit. Es fühlt sich gar nicht so gleichberechtigt an. Wir wünschen uns das aber. Was können wir tun? Und genau das ist der Knackpunkt. Es geht eben nicht nur darum, Aufgaben aufzuteilen, sondern auch die Verantwortung an die Aufgaben zu denken.
Ich kann mir vorstellen, ein Teil des Problems ist ja vielleicht auch die Person, die weniger Mental Load hat. Die ist wahrscheinlich erstmal ganz zufrieden mit der Situation, so wie es ist.
Ja, das ist ein Punkt, wobei ich natürlich bei Eltern immer wieder feststelle, die sind insgesamt gestresst. Meist ist nicht so, dass ein Elternteil einen riesen Mental Load hat und die andere Person sagt, oh, ich stolziere durch mein Leben ganz leicht wie auf so einer wattigen Wolke, sondern wir haben auch oft die Elternteile, die zum Beispiel in Vollzeit erwerbstätig sind und nicht so eingebunden in diesen Alltag und die ganze Organisation, die haben auch oft einen besonderen Stress. Da möchte ich nicht unbedingt von Mental Load sprechen, weil so beruflicher Stress ist nicht weniger gravierend, aber ist nochmal ein anderes Feld. Aber genau, es hat eben eine Person diesen hohen Mental Load und darum ist es dann eben ganz wichtig, dass man mal eben feststellt, wir haben hier etwas, was sich nicht gut anfühlt. Einer oder zwei leiden unter Stress im Alltag. Lass uns doch mal an den Tisch kommen und darüber sprechen und dann auch mal auseinander dividieren, woher kommt der Stress und was ist bezahlte und unbezahlte Arbeit. Da kommen wir nämlich auch zu einem ganz wichtigen Punkt.
Weil die unbezahlte Arbeit eben die Familienarbeit oder die Care-Arbeit, wie wir es ja inzwischen auch nennen, ist.
Und genau.
Das ja häufig auch als weniger wert gesehen wird.
Genau, und da sind wir schon wieder bei einem strukturellen Problem, ja. Das ist auch meist nicht zwischen zwei Elternteilen, dass die sich ausgedacht haben, Erwerbsarbeit ist wertvoll, Care-Arbeit weniger, sondern das ist natürlich etwas, was wir in unserer Gesellschaft oft erleben. Ne, wenn es dann in der Politik heißt, die Menschen müssen wieder mehr arbeiten, dann merken wir schon daran, da wird nur an die Erwerbsarbeit gedacht. Und das merken dann Elternpaare und diejenige Person, die mehr unbezahlte Arbeit schultert, erlebt dann oft weniger Wertschätzung. Vielleicht gar nicht mal unbedingt vom Partner oder von der Partnerin, sondern es heißt, ach, sie oder er arbeitet ja gerade nicht, ja, ist in Elternzeit. Dabei ist genau das oft wirklich eine richtig krasse Arbeit. Und da fehlt dann auch die Wertschätzung. Und zum Beispiel mal zusammen am Tisch zu beschließen, hey, die Erwerbsarbeit ist genauso wichtig wie die Fürsorgearbeit, weil wir brauchen beides. Wir können ohne Geld kommen wir nicht weiter. Wir kommen aber auch ohne Haushalt und Kinderbetreuung nicht weiter. Wir brauchen beides. Und zusammen zu sagen, auch wenn es gesellschaftlich noch nicht so klar ist, wie wichtig Fürsorgearbeit ist. Für uns hier in der Familie ist es gleichwertig und die eine Person, die weniger erwerbstätig ist oder gerade weniger verdient oder in Elternzeit ist, macht nicht einen minderwertigeren Job und ist auch nicht weniger angestrengt als die Person, die zum Beispiel in Vollzeit erwerbstätig ist. Das ist schon mal so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und wenn man diese Erkenntnis gemeinsam trifft, dann sind die nächsten Schritte wesentlich leichter.
Und wenn man diese Erkenntnis gemeinsam trifft und diese Wertschätzung dann auch da ist, dann ist es ja auch weniger, du beschreibst es, glaube ich, mit dem Unterschied zwischen ich helfe dir oder ich übernehme das.
Genau, deshalb ist auch etwas zu verändern immer verknüpft mit so einer grundlegenden Basis. Ich habe da in meinem Buch so eine Art Regelwerk. Also eben zum einen die Erwerbsarbeit ist genauso wichtig wie die Fürsorgearbeit und umgekehrt. Und was du gerade gesagt hast, eine Aufgabe zu übernehmen, bedeutet auch die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Weil wenn wir sagen, du sag mir einfach, was ich im Haushalt tun soll, dann mache ich das. Dann ist das nur ein Teil der Arbeit. Denn daran zu denken und auch zur richtigen Zeit daran zu denken. Das ist genau dieser Mental Load. Und wenn wir diese nächste Regel auch beachten, also ich bin zum Beispiel jetzt ab heute zuständig für das Thema Müll, dann geht es nicht nur darum, ich bringe den Müll raus, sondern ich denke auch dran, zur richtigen Zeit den Müll rauszubringen. Das heißt, die andere Person muss diese Aufgabe nicht weiter im Kopf mit sich rumtragen. Und das ist natürlich auch so ein ganz großer Unterschied.
Das heißt, es geht darum, da den richtigen Weg zu finden. Wie ist denn der, ich sag mal der, oder du hast ja in deinem Buch dann auch diesen Begriff des Goldstandards.
Ja, also du meinst, welchen Standard wir dann für eine bestimmte Aufgabe festlegen. Und es ist ein guter Punkt, denn tatsächlich entsteht Mental Load oft zum einen dadurch, dass es zu viel zu tun gibt. Also wir müssen an so vieles denken, aber auch der Druck steigt, wie ich die Dinge ausführe. Und da möchte ich auch nochmal sagen, dass Frauen dann besondere Erwartungshaltung spüren auf Seiten der Gesellschaft, wie ich mich um Kinder zu kümmern habe, sie in der Schule, in der Kita begleiten, den Haushalt führen, das Essen kochen, gesund und nährstoffhaltig, Freizeitbeschäftigung. Das ist unglaublich viel. Und wir adressieren diese Erwartung eher an Frauen. Ja, also wenn da irgendwas nicht funktioniert, heißt es eher so ein bisschen, was ist mit der Mutter? Wie viel Zeit nimmt die sich für das Kind? Also wir adressieren diese Erwartung weniger an den Vater. Und deshalb hat die Mutter oft das Gefühl, ich muss das alles hinkriegen, ich muss es alles schaffen. Wir haben heute viel Inspiration übers Internet, Instagram, Ratgeber, wie auch immer, und bekommen da tausende Ratschläge und haben das Gefühl, okay, die muss ich jetzt alle befolgen. Und so wächst oft der Standard, gerade bei Müttern. Ich muss also sozusagen es immer besser, immer schöner machen, und hier ist noch ein toller Tipp und die andere Frau macht es aber so, clevere Idee, um irgendwas Kreatives fürs Kindergartenbuffet zu zaubern. Und so entwickelt sich dann oftmals bei Eltern, und das will ich jetzt gar nicht mal nur die Frauen adressieren, so ein Goldstandard. Und die wichtige Frage ist natürlich auch, was ist denn ein guter Standard für uns als Familie? Zum Beispiel, ich nehme mal das Thema Kindergeburtstag. Brauchen wir ein Motto und Deko und Gastgeschenke und eine selbstgebackene Torte? Oder machen wir es uns ein bisschen leichter und wechseln vom Goldstandard in Bronze? Denn auch hier wieder, um was geht's uns eigentlich beim Kindergeburtstag? Unser Kind soll einen schönen Tag haben mit Freunden und Freundinnen, Kuchen essen. Und da steht immer die Frage dahinter, was brauchen wir, damit das, was wir gern hätten, also ein schöner Tag fürs Kind, damit das gelingt? Und was lassen wir weg, weil es vielleicht gar nicht so wichtig ist? Und das zu entscheiden, ist höchst individuell. Da habe ich auch nicht die richtige Standardvorgabe, sondern das entscheiden natürlich Eltern für sich. Aber gemeinsam am Küchentisch kann man dann überlegen, wo muss es auch mal ein Goldstandard sein? Vielleicht, weiß ich nicht, hat jeder so einen Bereich. Aber wo wechseln wir in Bronze? Weil es absolut ausreicht. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Und da sind zwei Meinungen oft gut, weil man dann so einen guten Mittelweg finden kann.
Also den eigenen Standard festlegen, ne, und selber gucken, wie wollen wir das als Familie machen, was ist für uns eigentlich wichtig, und nicht so sehr darauf gucken, was ist für andere wichtig oder was wird von anderen von uns erwartet.
Ganz genau. Und das ist für Eltern echt gar nicht so leicht, sich dem zu entziehen. Ne? Ich bleib nochmal, das Thema Kindergeburtstag ist nur ein Stellvertreter. Wir haben nochmal viel größere Herausforderungen, die Eltern so täglich haben. Aber wie machen es die anderen? Ne? Und die machen vielleicht eine Riesenparty mit allerlei Schnickschnack. Und wir orientieren uns da dran und haben dann vielleicht das Gefühl, wenn es bei uns etwas simpler und einfacher ist, dann ist es vielleicht irgendwie, hat unser Kind davon einen Nachteil. Also es ist oft gut, immer mal zu gucken, wie sind so die Eindrücke von außen, was übernehmen wir, weil wir es gut und richtig finden, und vor was schützen wir uns so ein bisschen, ne? Wenn natürlich dann wieder gefragt wird, habe ich selbst erlebt, sag mal, welches Motto habt ihr denn auf der Kindergeburtstagsparty? Dann wirklich auch zu sagen, du, wir haben gar kein Motto, das ist so eine klare Grenze. Aber es ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen, wir haben uns entschieden, dass es bei uns kein Motto gibt. Und deshalb, ne, sagt sich so leicht, den Standard zu reduzieren. Aber auch hier wieder, wenn man zusammen als Team am Küchentisch sitzt, dann gelingt es leichter, als wenn ich diese Fragen alle für mich klären muss. Sondern wir haben dann so als Familie, vielleicht sprechen auch die Kinder mit, was wünsche ich mir am Kindergeburtstag? Und dann findet man den Standard, der für die Familie richtig ist, und kann sich auch mal unterstützen und sagen, du weißt sowas, auch wenn die anderen da eine großartige Motto-Party machen, lass dich davon nicht abbringen, wir haben unseren Weg gefunden. Der ist super und die Party war gigantisch und die Kinder hatten Kuchen und Kekse und alle waren happy.
Und du plädierst ja dann dafür, auch einen Familienplan aufzustellen.
Ja, ganz genau. Wir hatten jetzt schon mal so ein paar Grundregeln, die wichtig sind für Familien, die mal zu besprechen. Und jetzt geht's natürlich drum, es sind zahlreiche Aufgaben. Also wir haben, ich sag mal, krasses Projektmanagement im Rahmen einer Familie. Und wenn dann auch noch das Kind ist in der Trotzphase oder ein Kind hat eine chronische Krankheit oder irgendwas ist gerade auch noch so ein bisschen spezieller, dann kommt da noch mehr dazu. Ja, also wir haben viele, viele Projekte mit Unteraufgaben und so weiter. Und wenn wir das alles so unsichtbar aus dem Kopf heraus meistern, dann wird es für uns übersichtlich. Alles fühlt sich gleich wichtig an. Und wenn wir da aber so ein Orgasystem finden, so ein bisschen wie wir es manchmal aus dem Büromanagement kennen, dann können wir diese vielen, vielen Aufgaben mal sichtbar machen und dann auch sehen, aha, von den, ich sag mal, 100 Aufgaben sind 20 wichtig und dringend und 80 kann man verschieben, leichter machen, vielleicht sogar ein paar auch in die Tonne hauen. Ja, und deshalb braucht es schon so ein Orgasystem, auch wenn Eltern zu zweit sind, weil eben oftmals das so ein bisschen ungleich verteilt ist. Eine Person hat mehr auf dem Schirm. Und das jetzt zu verändern, dass man es etwas gleichberechtigter teilt. Es muss jetzt auch nicht alles 50-50 sein, aber braucht es diese Sichtbarkeit in einem System. Und da empfehle ich immer mal zu schauen, was taugt etwas, zum Beispiel eine Familienpinnwand mit so drei Spalten. Mit einer Spalte die To-Dos, dann der nächsten Spalte, was muss erledigt werden und in der dritten Spalte, was haben wir schon erledigt. Das kann man natürlich genauso digital aufziehen. Da muss jede Familie mal so schauen, mit was arbeiten wir gern, was bringt wirklich was. Und wenn wir zum Beispiel Kinder haben, die wir einbinden möchten, gerade so ab Grundschulalter, ist natürlich so ein analoges Board sinnvoller, als jetzt die armen Kinder viel zu früh an dieses ganze Digitale zu gewöhnen.
Ja, ja. Jetzt klingt das ja so ein bisschen, also wir hatten neulich eine Teamsitzung, da haben wir bei uns im Team ähnliche Tools angewendet. Das klingt so ein bisschen wie so eine Struktur, die ich in einem Arbeitsteam auch haben könnte.
Ganz genau. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend oder manche Leute sagen auch, soll ich jetzt hier zu Hause Büro spielen? Da habe ich aber überhaupt gar keine Lust drauf. Meetings und Tools und Boards. Und ich sage immer mal so, wenn kein Leidensdruck vorhanden ist und alles flutscht und alle einigermaßen auch Zeit für sich finden, braucht man hier weder ein Meeting noch ein Organisationsboard. Wenn aber die Last groß ist und es einfach auch super schwer ist, das aufzuteilen, dann sind das wie so Krücken, die es leichter machen zu laufen. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass Familien jeden Tag Meetings abhalten und jeden Tag an ihr Board gehen müssen, sondern diese Alltagsorganisation wird ausgelagert in so ein Meeting, da sprechen wir gleich noch drüber. Wir haben ein Board und wenn wir dann Freizeit haben und machen was Schönes zusammen in der Partnerschaft oder mit den Kindern, dann müssen wir nicht über die leidige Organisation sprechen. Es muss sich niemand ärgern, sondern wir haben das eben in unserem Meeting abgelegt und können dann die freie Zeit genießen, ohne ständig wieder diese Dinge im Kopf zu haben. Ne? Weil sonst begleitet uns dieser Mental Load und diese Organisation ja die ganze Woche über. Und wenn dann noch täglich Konflikte dazukommen, wieso hast du da nicht dran gedacht, um alles muss ich mich hier alleine kümmern, dann ist es richtig ätzend. Und deshalb empfehle ich immer, wenn man sagt, nee, wir wollen das nicht weiter so ätzend haben, diese ständige Orga und Konflikte, dann sind solche Tools wie aus dem Büro wirklich ganz sinnvoll, weil da klappt's ja auch. Und da haben wir ja auch so ein vielfältiges Projektmanagement, unterschiedliche Zuständigkeiten, weil es in einem Büro nicht klappt ohne. Und ganz ehrlich, bei so vielen Aufgaben klappt's eben auch im Privatleben leider nicht ohne so eine gewisse Grundstruktur.
Jetzt sagst du leider. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, diese Grundstruktur ist genau das Tool, was es dann auch wieder ermöglicht, wieder mehr Platz für das zu haben, worum es in der Familie eigentlich wirklich geht. Das Miteinander, das Emotionale, das gemeinsame Erleben. Und das wird dadurch ja wieder einfacher ermöglicht.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an, ne? Weil wenn wir jetzt gleich nochmal auf das Thema Küchenmeeting kommen, wo dann auch Aufgaben verteilt werden und wo die Familie auch Standards bespricht und so weiter, dann empfehle ich immer, die erste Frage ist, wie geht's uns eigentlich gerade allen? Ne? Wie hoch ist der Stresspegel? Ist bei Kindern auch oft sehr hoch. Ich denke nur an meine, die gerade viele Klassenarbeiten schreiben. Und dann der Abschluss eines solchen Meetings ist immer genau das, was machen wir eigentlich die nächste Woche Schönes zusammen? Wann haben wir mal wieder Pause? was sollen wir nächstes Wochenende machen, was allen Spaß macht, ne? Sowas wie, oh, wir haben schon ganz lange nicht mehr zusammen gekocht. Wir waren schon lange nicht mehr zusammen im Park. Und wenn man so eine Struktur hat, hast du genau richtig gesagt, hat auch oft das wieder mehr Platz, weil dieses Schöne geht dann eben oft in so einem turbulenten Alltag mit viel Mental Load unter. Ne? Wir arbeiten die Pflichten ab und merken gar nicht, dass wir überhaupt keine Zeit für Erholung haben oder dass wir eben schon ewig nicht mehr im Park waren. Und das ist auch der Moment, wo man sagt, pass auf, wir schreiben es in den Kalender rein. Samstag von 14 bis 18 Uhr im Park und wir reden nicht über Orga-Themen, sondern wir haben Spaß, spielen Federball oder was auch immer.
Ja, das klingt, finde ich, total einleuchtend, ne? Dass das sehr hilfreich sein kann. Jetzt hast du es ja gerade schon so ein paar Mal angesprochen. Wir wollen ja heute auch ganz praktische Tipps mit an die Hand geben, ne? Damit man wirklich hier rausgeht, nachdem man das gehört hat und sagt, okay, ich kann jetzt sofort was umsetzen, was ich da gehört habe. Lass uns doch gleich mal reingehen. Du hast von Familienmeetings gesprochen.
Genau. Familienmeetings, Küchenmeetings, da dürfen Familien auch so ihren Namen für finden, wenn sie sagen, wir wollen da nicht so ein Büro-Metapher haben. Aber Familienkonferenz, sagen dann auch viele. Und die ist wichtig, dass man ein Ritual hat, wo immer mal wieder so ein Update gemacht wird. Ja, wenn nämlich jetzt die Zuhörenden sagen, okay, jetzt wird alles verteilt und dann ahne ich schon, es geht alles unter und dann liegt's doch wieder bei mir. Und diese Sorge ist berechtigt, darum braucht's wie so ein Ritual. Und ich sage immer zum Beispiel sonntags, es muss nicht der Sonntag sein, je nachdem, wie es für Familien gut ist. Also einen festen Tag, wo man sagt, nach dem Frühstück, nach dem gemeinsamen setzen wir uns 20 Minuten oder 15 Minuten an den Tisch. Ich kenne auch Eltern, die sagen, Sonntag ist bei uns nicht sinnvoll. Wir machen das immer dienstags morgens, wenn die Kinder in der Kita sind. Oder Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, die haben vielleicht im besten Fall schon mal zwei Termine, je nachdem, was dann eben funktioniert. Aber ich sage deshalb so nochmal genau, dass es am besten einen festen Termin gibt, den man sich dann auch in den gemeinsamen Kalender speichert, direkt auf Wiederholung setzt, dass nicht wieder eine Person ans Küchenmeeting erinnern muss. Ja, da haben wir wieder diese belastete Person, die sagt, toll, Küchenmeeting schön und gut, aber ich bin wieder die Einzige, die daran erinnert. Also es braucht auch hier wieder die Regel, wir entscheiden uns, das gemeinsam zu machen, wir schreiben es in den Kalender, lassen uns vielleicht sogar noch vom Smartphone daran erinnern und dann setzen wir uns wirklich hin. Und da kenne ich auch viele Familien, die dann sagen, oh Laura, ja, es ist zwar eine gute Idee, aber ehrlich gesagt, wir kommen nie dazu. Und da möchte ich nochmal sagen, ich kann das total verstehen und nachfühlen, aber es ist immer gut zu wissen, was ist denn das Ziel? Und wir orientieren uns immer ganz gut an einem Ziel, wenn wir wissen, wofür machen wir das. Und tatsächlich dieses Ziel, weniger Konflikte rund um dieses Organisieren, mehr Zeit für uns, sich so ein Ziel mal zu visualisieren, das hilft dann, dass man wirklich sagt, egal was sonntags ist, ne, wir ziehen dieses Küchenmeeting durch, lieber kurz und knackig, lieber auch im Auto auf der Rückfahrt mal 5 Minuten den Kalender zusammen durchgehen als gar nicht. Und dann sozusagen, das ist unser Familienmeeting, findet für gewöhnlich am Küchentisch statt, zur Not eben dann auch mal im Auto bei der Rückfahrt von den Großeltern oder so. Und dann 15 Minuten, also es sollte auch wirklich nicht zu lang sein, 15 Minuten, kurze Frage, hey, wie ist gerade der Stand der Dinge bei allen? Nächste Frage, was haben wir nächste Woche für Termine? Wer übernimmt welchen Termin? Dritte Frage, was gibt's zu tun? Und hier auch wieder ganz wichtig, was lassen wir weg? Ja, denn manchmal sind diese Wochen so voll, dass, und das sage ich auch immer für Alleinerziehende, dass es wichtig ist, einmal in der Woche zu gucken, wie schaut mein Kalender aus? Und wo ahne ich schon, dass das haarig wird? Und wo kann ich hier auch ein paar Dinge weglassen, verschieben, mir Unterstützung holen? Ja, weil wir hatten ja auch schon gesagt, was Alleinerziehende, die jetzt zuhören und sagen, ja super, ich habe keinen Partner, keine Partnerin. Aber für sich selbst das mal zu machen, ist auch ganz dienlich, weil immer wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, merken wir auch, uiuiui, hier habe ich mir vielleicht oder andere mir oder ich mir zu viel aufgehalst und hier muss ich unbedingt ein paar Sachen rausstreichen. Denn letzter Punkt beim Küchenmeeting, was wir auch schon angesprochen haben, wann mache ich Pausen? Wann nehme ich mir Zeit für mich? Wann nehmen wir uns als Familie Zeit? Das ist immer so der positive Abschluss. Und das ist insofern ganz wichtig und das möchte ich auch nochmal betonen, weil Mental Load, diese Belastung kann im schlimmsten Fall wirklich in so ein Burnout führen. Das heißt, es geht bei dieser Zeit, die ich mir für mich nehme, nicht nur um Luxus und Wellness, sondern wirklich manchmal um, das ist die Frage, wie bleibe ich mental gesund? Ja, und auch hier wieder gerade bei Müttern, aber das kennen sicher auch Väter, wir rennen diesen Aufgaben hinterher, wir versuchen alles zu schaffen und was immer zu kurz kommt, ist einfach mal Erholung, einfach mal irgendwie, wenn es nur 10 Minuten pro Tag sind, nicht ständig präsent sein zu müssen, nicht ständig zu organisieren. Und das wäre jetzt so zusammengefasst, das Küchenmeeting und das wirklich ritualisiert durchzuführen, das kann ich nur empfehlen. Da passiert die Veränderung nicht von Sonntag auf den nächsten Sonntag, aber wirklich in, sagen wir mal, einem halben Jahr wird sich schon automatisch Verantwortung unterschiedlich verlagern, ja, weil nicht mehr nur eine Person dran denkt, sondern die anderen merken, ach, da ist ja ganz schön viel los, ach, ich bin eingebunden, ach, komm, beim Kindergeburtstag muss man ja auch noch ein Geburtstagsgeschenk für das Kindergeburtstagskind besorgen. Das wusste ich ja so gar nicht. Da muss ich also noch zum Spielwaren. Ach, das ist ja ganz schön viel Arbeit. Ja, diese Erkenntnisse, die kommen zutage und die sind auch gerade für Menschen, die nicht so eingebunden sind, ganz wertvoll und macht sie eben kompetent in Sachen Alltagsorganisation.
Und zum Beispiel auch dadurch, dass man bestimmte Arbeitspakete schnüren kann, ne, und sagen kann, jemand ist für eine ganz bestimmte Aufgabe dann auch voll verantwortlich.
Ja, das ist auch eine super Idee, also dass man sogenannte Familienressorts macht. Also auch hier wieder, das ist recht flexibel. Aber nur mal als Beispiel, eine Person ist so Wäscheministerin, ja. Die andere Person kümmert sich um das Thema Lebensmitteleinkauf und Speiseplan. Man kann es aber auch kleiner halten und kann sagen, ey, weißt du was, ich übernehme die WhatsApp-Gruppe zum Thema Fußballverein und ich übernehme die WhatsApp-Gruppe aus der Kita. Also, dass man sich auch solche Themen aufteilt, damit nicht alle alles machen müssen, sondern wirklich solche Zuständigkeiten. Und hier ist natürlich ein Thema ganz wichtig, dann auch zu sagen, ich lasse dieses Thema los. Ja, ich habe Mental Load. Ich kümmere mich um alles. Ich kann auch nicht so einfach Kontrolle abgeben. Aber das ist so ein bisschen die Herausforderung für die Menschen mit dem Mental Load, dann wirklich zu sagen, hier, let it go, ich lasse diese WhatsApp-Gruppe los oder ich gebe dir das Thema Brotboxen für die Schule bestücken und dann wirklich auch nicht hinterher zu kontrollieren, ne? Weil da sind wir bei einer anderen Herausforderung, die das Thema Familie als Team dann nicht so leicht macht. Aber ich kann das total verstehen, wenn jetzt Eltern zuhören, die sagen, oh, ich habe da echt Bedenken, ich guck da lieber nochmal nach. Das ist natürlich ein logischer Handlungszwang, aber die andere Person, Partner oder Partnerin, nicht so zu kontrollieren oder zu mikromanagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil nur dann lernt der andere oder die andere auch. Und dieses Mikromanagen beinhaltet ja immer auch die Aussage, am Ende traust dir halt nicht zu. Ne? Und diese Botschaft wollen wir alle nicht hören, sondern lieber die Botschaft, ich habe Vertrauen, dass du das richtig machst auf die Art und Weise, wie es für uns und für unsere Familie gut ist.
Dann lieber mal riskieren, dass es mal einmal nicht funktioniert, genau, und man daraus lernt, als dass man eben da in so einen Kontrollmechanismus gerät.
Absolut. Und deshalb braucht es auch das Küchenmeeting, dass ich weiß, na gut, vielleicht geht's diese Woche schief, aber eine Woche später sprechen wir nochmal drüber. Na, da kann ich ja sagen, woran lag's oder wie können wir es ändern oder wie sorgst du jetzt dafür, dass du das, was du vergessen hast, irgendwie nochmal nachholst oder wie auch immer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess im Übrigen auch, wenn wir nachher noch drüber sprechen, Kinder einzubinden. Denn wenn wir Kinder einbinden, wird zwangsläufig passieren, dass Kinder was vergessen, verpeilen. Es sind ja auch einfach Kinder, die sollen auch weiter Kinder sein, aber auch wir Erwachsenen vergessen mal etwas. Und ich denke, das Problem liegt auch oft, dass wir so eine ungute Fehlerkultur haben. Ja, es ist immer im Alltag so, alles muss klappen, alles muss laufen, das dürfen keine Fehler gemacht werden. Wir Menschen, es gibt so ein süßes Kinderlied, alle machen Fehler, ja. Und das gehört zum Leben dazu. Und das dürfen Kinder auch lernen, dass auch Eltern mal was vergessen. Und das ist wichtig, ist Verantwortung zu übernehmen, aber dass es auch in Ordnung ist, wenn mal was schief geht.
Wenn man dafür dann die Verantwortung übernimmt und daraus lernt und es beim nächsten Mal besser macht.
Ganz genau. Denn der Schmerzpunkt ist, wenn jemand sagt, oh, ich hab's vergessen, aber es ist auch nicht schlimm, ja. Meine Güte, jetzt gibt's halt, jetzt ist der Müll läuft halt über. Nee, all diese Kleinigkeiten, die wir vergessen, die haben halt Konsequenzen. Und die Leute, die Mental Load haben, die wissen um die Konsequenzen und sind deshalb auch so unter Druck, weil sie sagen, ja, im Müll im Sommer stinkt. Ja, wenn das Kind nichts zu essen im Ranzen hat, hat's Hunger. Wenn wir keine Sonnencreme haben, gibt's einen Sonnenbrand. Und deshalb ist es so wichtig, diese Aufgaben auch wirklich ernst zu nehmen. Und ich habe das vergessen, okay, schief gelaufen. Beim nächsten Mal kümmere ich mich drum und ich habe daraus gelernt. Ne? Und der Schmerzpunkt ist immer, wenn ich aber das Gefühl habe, meine Familie gibt mir so das Gefühl, ich habe es jetzt vergessen, aber ganz ehrlich, ist auch nicht schlimm. Am Ende machst halt du doch sowieso oder die Erwerbsarbeit ist eh viel wichtiger als hier diese 5 To-Dos, die ich auf der Liste hatte. Ich hatte im Büro so viel zu tun, da habe ich da nicht dran gedacht und ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum du dich so aufregst. Ne? Diese Sichtweise auf Fürsorgearbeit ist sehr ungut und das ist auch eben kein Teamplayer oder keine Teamplayerin. Denn es geht wirklich darum, dass wir sagen, wir nehmen das ernst, wir machen es so gut es geht, aber wir vergessen es nicht aus dem Grund, weil wir es einfach für unwichtig halten.
Dann ist man ja auch schnell wieder in diesen alten Mustern, ne? So nach dem Motto, naja, wenn ich es nicht mache, dann macht sowieso jemand anders, die Mama oder die Frau, meistens ja dann doch. Ne? Dann ist man ja wieder schnell in diesen alten Mustern, das heißt, da Verantwortung übernehmen und es beim nächsten Mal besser machen, ist wichtiger Teil dieses Prozesses.
Total. Und wir sehen, ich bin ja in Kontakt mit so vielen Menschen, Männern und Frauen bei Vorträgen auf Insta und überall. Wir sehen da wirklich einen großen Schmerz. Zum einen hinter dieser Perspektive, ich bin die einzige Person, die das wichtig und ernst nimmt und die anderen machen es eh nicht. Und dann habe ich es wieder auf meinen Schultern, weil ich kann nicht damit leben, wenn das einfach alles verpeilt wird. Also das ist wirklich eine Verzweiflung, die auch in Beziehungen dazu führen kann, dass die Beziehung wirklich auch kaputt geht, dass der Graben immer größer wird, ne? Die andere Person will einfach, sieht meinen Schmerz nicht, sieht auch meine Belastung nicht, es ist ihm oder ihr alles egal. Das kann echt immer logischerweise zu größeren Konflikten führen. Das ist zum einen das Problem. Und zum anderen sehe ich auch, wenn Eltern schon zu zweit sind und eine Person zieht sich komplett raus aus dieser Alltagsorganisation, hat diese Person auch zwangsläufig viel weniger Gestaltungsmöglichkeit, viel weniger Kontakt. Denn wann habe ich Kontakt zu Kindern? Bei der Frage, sag mal, wann musst du heute los zum Fußball kommen? Ich bring dich hin und auf dem Weg quatschen wir noch ein bisschen. Was brauchst du eigentlich gerade in der Schule? Sollen wir mal wieder Schreibmaterial besorgen? Ach, bei der Gelegenheit, wie geht's dir eigentlich in der Schule? Das heißt, diese Alltagsorganisation bedeutet kümmern, bedeutet sich sorgen, bedeutet mit den Kindern in Kontakt zu sein. Und wenn ich mich da rausnehme als Elternteil und sage, ach komm, da kümmert sich eh mein Mann oder meine Frau oder wer auch immer drum, dann habe ich weniger Kontakt zu den Kindern. Und dann habe ich weniger Einfluss auf das, was unseren Alltag gestaltet. Und ich möchte noch mal einfach auch eine Botschaft so mitgeben. Menschen, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, da gibt es ja Studien, da wurde gefragt, was bereuen die? Und die bereuen immer, zu viel Erwerbs gearbeitet zu haben, ja, nicht mehr Zeit gehabt zu haben. Und die bereuen, weniger Zeit verbracht zu haben mit ihren Kindern, ihren Angehörigen, Partner, Partnerin. Also diese Zeit sich zu nehmen, diese Fürsorgearbeit auch wichtig und wertvoll zu nehmen, ist etwas, was uns am Ende des Lebens nie leid tun wird. Ja, und wenn ich aber in Vollzeit erwerbstätig bin und mich da komplett raushalte, fühlt sich das zwar aktuell richtig an, ja, Job ist wichtig und ich muss das Geld verdienen, ich muss meine berufliche Karriere ankurbeln, aber am Ende des Lebens wird es nie etwas sein, wo wir sagen, oh, da hätte ich aber noch mal reinbuttern können. Ne? Am Ende des Lebens werden andere Dinge wertvoll und deshalb ist es nicht nur so, nee, komm, teilen wir uns die Arbeit auf, sondern wie gestalte ich eigentlich mein Leben? Das steckt natürlich immer dahinter und da tut's mir für jeden Elternteil leid, der das nicht kann oder vielleicht jetzt erstmal auch nicht will, weil am Ende ist es ja das, was unser Leben ausmacht.
Aber vielleicht ist genau das heute der Anschubs, in diese Richtung nochmal zu denken und das einem auch bewusst zu machen. Ne? Darum geht's ja, das erstmal bewusst zu haben, ne? Was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben und worum geht's? Weil wir kriegen ja überall gesagt, was wichtig ist und was wir tun müssen. Und am Ende, wie du schon sagst, stellen wir dann fest, ach guck mal, das wäre es gar nicht gewesen.
Und das möchte ich vielleicht nochmal hinzufügen, dass dieses Küchenmeeting oder überhaupt Reden über das Thema Mental Load am Ende ganz oft die Frage beinhaltet, wie wollen wir eigentlich leben? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da zwei Eltern recht verzweifelt am Küchentisch sitzen und sagen, es ist alles zu viel. Wir haben keine Unterstützung von Großeltern, wir haben zwei anspruchsvolle Jobs, wir haben viel Themen rund um Kinderorganisation und so weiter und wir sind gerade einfach ständig kaputt. Ja, und da kann es vielleicht im ersten Schritt nicht unbedingt nur darum gehen, so jetzt hier eine Pinnwand und alle Aufgaben aufschreiben und verteilen, sondern die Frage ist, hey komm, wir machen mal alle Arbeitsbereiche sichtbar und gucken, was können wir ändern? Vielleicht nicht jetzt sofort, aber in den nächsten 3 Jahren. Ich wünsche mir so sehr, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Vielleicht kann ich mit meinen Vorgesetzten sprechen und innerhalb von den nächsten 2 Jahren meine Arbeitszeit reduzieren. Vielleicht haben wir Geld und können uns ein Au-pair leisten oder eine Haushaltshilfe, so dass wir weniger Arbeitslast haben, ne? Also wichtig ist natürlich immer eine Frage dieser Privilegien, leider, leider. Aber ich glaube, dieses Küchenmeeting und dieses Reden über Mental Load ist auch immer eine Chance, mal aus der Vogelperspektive auf den Alltag zu schauen, um dann auch festzustellen, du, also so wollten wir das eigentlich gar nicht, ja? Als wir mal dachten, wir gründen eine Familie, wollten wir nicht einfach immer nur einen Berg Arbeit haben. Und dann merken Eltern vielleicht manchmal an so Dingen wie, ey, wir fahren unsere Kinder 3-mal die Woche zum Fußballtraining und es ist super stressig, aber eigentlich findet unser Kind ja Fußball gar nicht so toll. Wir gucken mal, ob wir das nicht reduzieren auf 1-mal die Woche oder ihm vielleicht irgendwie im Turnverein um die Ecke eine Sportmöglichkeit suchen, ne? Und dann merken wir, okay, wo können wir was verändern, wo können wir vielleicht Hol- und Bringdienste verschlanken, wo können wir uns irgendwie mit anderen Eltern zusammentun und einer passt mal mittwochs auf die Kinder eine Stunde auf, der nächste donnerstags. Und das sind die Chancen, wo man dann auch sieht, okay, da können wir uns ein bisschen Luft verschaffen, bei den Kindern vielleicht auch, aber vor allem natürlich auch bei den Eltern.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Eltern sich das untereinander aufteilen können. Du hast es ja eben schon mal angedeutet, es geht ja aber auch darum, die Kinder mit einzubeziehen und da schon Verantwortung zu etablieren.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich sag mal, mich eingeschlossen, wir denken oft gar nicht dran, dass wir da eigentlich im Grunde sehr willige Familienteammitglieder schon haben. Alle, die kleine Kinder kennen, vielleicht auch welche, die nicht eigene haben, aber die kleine Kinder kennen, die wissen, die können gerade mal laufen und sofort sind die bei der Wäsche vorne dabei. Die wollen kochen, die wollen putzen, die holen alles, nur damit sie ein Teil der Familie sein können. Und was wir natürlich auch bedingt durch unseren recht stressigen Alltag dann oft machen, also ich spreche jetzt mal einfach auch von mir, du, pass mal auf, die Wäsche mache ich selber, weil ich schon ahne, wenn ich hier meinen 2-Jährigen die Wäsche aufräumen lasse, yay. Aber die Kinder sagen, hier ist meine Unterstützung, ich will dabei sein, ich mache die Wäsche. Und die hören dann 10-mal, nee, du, pass mal auf, ich mache das lieber selber. Das sind dann die Kinder, die, und auch hier denke ich an meine Familie, nachher mit 8, 9, 10 Jahren sagen, Spülmaschine ausräumen, bei dir hakt's wohl. Ja, also ist echt nicht mein Ding. Das heißt, was ich damit sagen will, Kinder sind eigentlich mega motiviert. Aber vielleicht auch erstmal nicht mehr gewohnt, daran zu arbeiten. Ich kenne da übrigens auch sehr viele Familien, die Kinder tatsächlich auch mit einbinden und die es dann etwas leichter haben. Und dann kommt natürlich auch wieder die Pubertät, das Gehirn baut sich um und auch hier ist es total normal, dass Kinder dann erstmal keinen Bock auf gar nichts haben. Und um jetzt wieder zurückzukommen zum Thema, wir haben im bürgerlichen Gesetzbuch übrigens ein Gesetz, das in dem es heißt, dass Kinder ihren Möglichkeiten entsprechend verpflichtet sind, im Haushalt Arbeit zu übernehmen. Ja, das ist tatsächlich ein Gesetz, vielleicht auch an alle, die jetzt so etwas ältere Kinder haben, kann man sich ausdrucken und schön an den Kühlschrank hängen. Ja, schön. Deshalb.
Habt ihr das?
Wir haben es jetzt nicht am Kühlschrank hängen, meine Kinder wissen das natürlich.
Okay.
Und tatsächlich ist das auch der Grund, warum es überaus sinnvoll ist, Kinder ab einem bestimmten Alter oder auch natürlich den Möglichkeiten der Kinder entsprechend zu dieser Familienkonferenz einzuladen. Die Kinder haben oft eine ganz spannende Sichtweise auf den Alltag. Die haben auch Stress und sagen, ach, können wir nicht dies und jenes einfacher machen? Die haben oft ganz tolle Ideen für andere Prozesse und deshalb rate und empfehle ich, Kinder mit einzubinden und dann gemeinsam zu gucken, welche Verantwortung kannst du denn übernehmen. Zum Beispiel ist es für dich in Ordnung, dass du ab jetzt deine Fußballtrainingstasche selber packst. Und dann passiert Folgendes. Vielleicht vergisst das Kind die Woche die Turnschuhe und sitzt dann im Fußballtraining und sagt, oh, das ist ja total ätzend, das kann ich hier nicht mitmachen. Wenn wir den Kindern die Fußballschuhe jetzt hinterherbringen, passiert in deren Gehirn, Fußballschuhe sind immer da. Ich muss mich nicht kümmern. Wenn sie aber sagen, oh Mist, das war echt doof und da kamen auch nicht Mama und Papa und haben mir die gebracht, ich wollte sie doch selber einpacken, beim nächsten Mal denke ich dran. Oder größere Kinder, ich stelle mir einen Smartphone-Wecker, die sind ja alle ständig mit Smartphone unterwegs. Ja, das heißt, dann lernen die, dann verknüpfen sich die Synapsen. Und das funktioniert natürlich nicht astrein, wenn Kinder jetzt verschiedene Aufgaben übernehmen und auch daran denken müssen. Aber dieser Lernprozess ist für Kinder ganz wichtig, weil Studien auch zeigen, wenn Kinder Verantwortung übernehmen im Haushalt, kriegen sie ihr Leben als Erwachsene leichter auf die Reihe und nehmen weniger Drogen. Den Zusammenhang habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, aber es sind wirklich Studien, die das zeigen. Und da habe ich auch schon manchmal Sorge, dass Kinder da immer weniger Verantwortung übernehmen müssen. Und was ich auch zum Thema Alleinerziehend immer wieder merke, ich mache auch Workshops mit Alleinerziehenden. Und da stellen wir immer gemeinsam fest, dass Alleinerziehende oft aus der Not heraus eines ganz richtig machen. Die Kinder übernehmen Verantwortung. Ja, die können kochen, die räumen ihre Wäsche ein, einfach weil es nicht anders geht. Mhm. Und aus der Not heraus passiert etwas, was für die Kinder von größtem Vorteil ist. Und deshalb auch nochmal die Botschaft, es ist wichtig, dass Kinder Verantwortung übernehmen dürfen. Die dürfen auch Fehler machen. Aber wenn wir denen alles hinterhertragen, lernen die nicht, sich selbst zu organisieren. Und das hat dann später fatale Folgen, weil irgendwann müssen sie es als Erwachsene tun. Und da sehen wir ja auch manchmal in den vorangegangenen Generationen, wenn zum Beispiel gerade Söhne überhaupt nicht in die Haushaltsarbeit eingebunden wurden, dass sie dann später im Erwachsenenalter, die können sich kein Spiegelei braten, die wissen gar nicht, wie man einen Koffer packt. Ich spreche jetzt von vorangegangenen Generationen. Ich finde, da hat sich sehr, sehr viel getan. Aber wenn ich so an die Generation meiner Eltern denke, da gibt es dann wirklich später auch erwachsene Männer, die im Prinzip ohne eine Partnerin, die Mutter oder die Schwester, wer auch immer, komplett aufgeschmissen sind. Und das ist ja auch wirklich, die Männer kommen dann in große Not. Und da gibt's auch Studien, die dann zeigen, wenn ich mich nie um die eigene Gesundheit kümmern musste, weil es zum Beispiel immer meine Partnerin getan hat und jetzt stirbt die oder trennt sich von mir, dann ist es ganz schwierig, weil ich gar nicht weiß, Arzt, wo muss ich eigentlich hin oder an was muss ich denken, Blutdruck, Tabletten und so weiter. Und hier nochmal eine interessante Studie, Männer, die verheiratet sind, leben länger als Unverheiratete. Ne? Aber sobald die Partnerin dann aus Gründen nicht mehr da ist, sind die auch gesundheitlich und auch im sozialen Kontakt manchmal in großer Not. Also es gibt so viele Gründe, warum es gut ist, sich damit zu beschäftigen und für sich Lösungen und Wege zu finden und das auch den Kindern mitzugeben.
Fun Fact, andersrum ist es nicht so, ne? Also Frauen leben dann trotzdem noch länger, weil sie schon früher in soziale Verbände eingebunden sind und eben gelernt haben, sich um diese Dinge zu kümmern. Und wir wissen ja auch, dass ein gutes soziales Umfeld wichtig ist für die mentale, psychische Gesundheit und eben auch für ein gutes, langes Leben.
Um da nochmal anzuknüpfen, also wir haben ja Studien, die zeigen, dass wir Eltern mit Mädchen eher über Emotionen sprechen und wir auch gesellschaftlich das Problem haben, dass oft Jungens gar nicht solche Emotionen zugestanden wird, ja. Also sie leben auch oft mit einem Vater, der nicht weint, der nicht lernen durfte, Emotionen zu zeigen, nehmen das auch wieder an sich. Männlichkeit scheint verbunden mit, ich zeige keine Emotionen. Ich kann damit auch selbst gar nicht gut umgehen. Und dann auch wieder vielleicht die Verknüpfung, es fällt mir auch schwer, Fürsorgearbeit zu übernehmen, ne? Weil ich diesen emotionalen Aspekt, da komme ich gar nicht richtig ran. Ne? Meine Partnerin, die geht mit den Kindern so toll um, die hat da so tolle Ideen und mir fällt das alles eher schwer. Das sind ja auch so Glaubenssätze. Und die mal zu entkräften und zu sagen, die Väter, die können so unheimlich fürsorglich für ihre Kinder da sein. Die haben tolle Ideen, die können das und manchmal braucht es da Übung. Aber auch als Gesellschaft zu sagen, wir fördern konsequent auch Jungs, junge Männer und erwachsene Männer, Fürsorgearbeit übernehmen zu können. Wir trauen es ihnen zu, wir muten es ihnen zu. Da sind wir wieder wie bei den anfangs genannten Strukturen. Das braucht es wirklich, damit unsere Jungen dann auch wirklich mehr Bezug zu ihren Emotionen haben, die Bedeutung von Fürsorgearbeit kennenlernen und dass wir als Menschen auch nicht denken, Frauen könnten sowas besser. Das stimmt nämlich biologisch gesehen nicht. Es stimmt nur insoweit, dass Frauen eher so sozialisiert werden, sich zu organisieren, die Dinge auf dem Schirm zu haben, oft unter Druck stehen. Und deshalb scheint es eben, dass Frauen von Natur aus sowas besser könnten. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Deshalb auch mein großes Plädoyer, wirklich Männer da mehr einzubinden, es ihnen auch zuzutrauen. Ne? Weil damit geht's natürlich oft schon los, dass dann manchmal Männer das Gefühl haben, ich traue mir das ja ehrlich gesagt gar nicht zu. Ich habe da nicht so ein Händchen für.
Und je früher, desto besser. Denn wie mein alter Klassenlehrer immer schon gesagt hat, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Ganz genau. Und deshalb wäre auch mein Wunsch, dass wir in der Schule schon über Fürsorgearbeit sprechen, über Rollenbilder. Ja, also dass wir das da wirklich auch schon den Kindern mitgeben und dass wir mal wegkommen von diesem Schubladendenken. Hier so von wegen, wir brauchen 3 kräftige Jungs, die die Tische tragen und 2 nette Mädchen, die hier mal ein bisschen dekorieren. Das ist nämlich völliger Quatsch, dass wir immer in diese Schubladen gesteckt werden. Aber weil es eben bisher noch oft so ist, auch ohne böse Absicht, aber es ist nun mal oft so, fühlen wir uns dann qua Geschlecht für bestimmte Arbeitsbereiche zuständig und haben dann nachher einfach den Schmerz und den Struggle, wie teilen wir denn Arbeit unbezahlt oder bezahlt gleichberechtigt auf? Es wird dann einfach immer schwieriger. Deshalb früh anfangen, Olli, kann ich nur bestätigen, das wäre mal gut und vor allem, dass die Politik sich mal das auf die Fahnen schreibt, damit wir es auch allen Menschen zugänglich machen und das jetzt nicht so eine Frage der Privilegien bleibt. Ne? Wer Podcasts hört, Ratgeber liest, offene Partner oder beziehungsweise Partnerin hat, denen ist das vielleicht noch irgendwie möglich, aber wir wollen ja allen Menschen das ermöglichen und da braucht es eben auch wirklich mal mehr politischen Willen, das umzusetzen.
Haben wir den Appell an die Politik auch untergebracht. Sehr genau. Gut, nein, finde ich sehr, sehr wichtig. Einen Begriff habe ich hier noch stehen, über den haben wir noch nicht gesprochen. Das ist jetzt vielleicht nochmal so ein kleiner Rückgriff auf die Familienkonferenz oder die Küchentisch, das Küchenmeeting. Aber weil er hier steht und weil er noch so ein offener Loop in meinem Kopf ist, würde ich ihn gerne nochmal nennen. Die sogenannten Eskalationsklammern.
Ja, das ist einer von vielen verschiedenen Tricks aus meinem Buch. Da muss ich immer dazu sagen, Familien dürfen da aus dem Vollen schöpfen und gucken, was funktioniert für uns. Ne? Also die Eskalationsklammern sind ein Werkzeug, das für die eine Familie super funktioniert, die andere sagt, oh, hör mir auf. Jetzt erkläre ich aber mal, um was es da geht. Ich muss auch sagen, das habe ich den Trick von meiner Freundin, die mir mal sagte, ich rege mich so auf, weil mein Mann lässt immer seine Pullover überall liegen und ich rede und rede und trotzdem, er verpeilt's einfach, ohne böse Absichten. Jetzt haben wir 3 Klammern. Eskalationsstufe 1, 2 und 3. Wir haben das auf Wäscheklammern geschrieben und wir haben gemeinsam besprochen, ja, wenn einer den Auftrag bekommt, ey, ich soll meine Klamotten aufräumen, auch daran denken und so weiter und ich lasse es trotzdem liegen. Ich habe es nur mal verpeilt. Dann darf die andere Person die erste Eskalationsklammer dran klammern. Denn was ja auch viele Menschen sagen, ich möchte nicht die sein, die immer meckert oder der. Ich will diese Person gar nicht sein und du bringst mich in die Situation, dass ich dann hier die Meckerziege bin der Familie. Das heißt, ich kann mit der Klammer schon mal meinen, es fällt mir schon auf, dass hier was schiefläuft, ich kann es schon mal ausdrücken und ich lasse es aber so. Und sobald da die dritte Klammer klemmt, am Pullover, am Joghurtbecher, whatever, dann muss diese Person irgendetwas Feines machen. Das muss man vorher vereinbaren. Das kann was Spielerisches sein. Also es kann sein, eine kleine Massage oder was weiß ich, dann backe ich dir eine Pizza oder was auch immer. Es geht nicht um so Bestrafungen. Ja, also das ist nicht das Thema. Es geht eher darum, dass wir ein bisschen ein Spiel draus machen. Das heißt, die eine Person darf schon auch sagen, es nervt mich. Hallo. Aber du hast die Möglichkeit bei Klammer 2, ne? Du kannst da immer noch handeln. Aber jetzt bin ich jetzt am Ende. Hier ist die dritte Klammer. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auszuflippen. Sind mir auch meine Nerven zu schade. Aber danke, ich nehme die Kopfmassage heute Abend gerne. Und zwar 15 Minuten mindestens. Also der Ansatz ist so ein bisschen dieses Spielerische, damit wir diese Wut, die einfach schon da ist, dass wir da einen Kanal haben, wo die Wut auch abfließen kann. Denn Wut gibt's rund um dieses Thema immer sehr, sehr viel. Ne? Du siehst nicht, was ich tue. Ich muss mich um alles kümmern. Auf der anderen Seite aber auch, du verbesserst alles, was ich mache. Du meckerst immer nur an mir rum. Ja, und wenn wir so ein bisschen spielerisch an diese Geschichte Mental Load rangehen, weil wir ja auch gelernt haben, du und ich sind nicht schuld, sondern Strukturen, Rollenbilder und so weiter, dann können wir das möglicherweise spielerisch lösen. Ne? Für die einen Familie sind diese Eskalationsklammer ein Knaller. Das hat viel bewirkt. Die andere sagt, nee, also das Konzept kommt mir jetzt irgendwie komisch vor, da habe ich keinen Bock drauf. Insofern gibt es auch nicht den perfekten Weg für Familien. Ne? Schritt A, B, C, D. Weil manche Leute können mit manchen Tools nichts anfangen. Das ist völlig in Ordnung. Deshalb auch hier nochmal, auch an alle, die jetzt zuhören, probiert mal eine Sache aus. Macht mal ein Küchenmeeting. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Anfang. Und dann schaut da mal, welche Tools, ob aus meinem Buch oder die ich sonst aus den Podcasts mal so mitgenommen habe, welche Tools funktionieren für uns. Und dann schaut mal, wie es läuft und habt vor allem auch Geduld. Denn alles, was wir natürlich heute, Olli, du und ich besprechen, klingt in der Theorie 1a Spitzenklasse. Dann versuche ich es in der Praxis umzusetzen und merke, oh, ich habe ja nicht damit gerechnet, das und so weiter. Also auch das ist in Ordnung. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Veränderung kommt mit der Zeit und nicht mit dem ersten Küchenmeeting. Ne? Aber wir können uns immer überlegen, was passiert, wenn wir nichts verändern? Wohin führt das? Was passiert, wenn wir was verändern? Wohin könnte das führen? Und dann ist es wichtig zu entscheiden, verändere ich was, ja oder nein? Kann auch sein, dass gerade auch Alleinerziehende zuhören und sagen, für mich ist es erstmal nur wichtig, dass ich meine Belastung sichtbar machen kann. Ich habe jetzt gar keine Kraft, was zu verändern, aber zumindest weiß ich jetzt, es gibt einen Namen für mein Problem und es gibt ein strukturelles Problem, nämlich, und vielleicht wichtig nochmal auch zu erwähnen, dass Alleinerziehende in unserer Gesellschaft einfach überhaupt viel zu wenig Beachtung finden und auch viel zu wenig Unterstützung haben.
Das sehen wir hier beim PME Familienservice auch immer wieder in den Beratungen und haben da ja auch Angebote, um auch Alleinerziehende da zu unterstützen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und da kann natürlich sowas wie so eine Eskalationsklammer ein schönes kleines Tool sein, um eben Verantwortung schon früh mitzuteilen und auch Konsequenzen daraus klarzumachen. Also wenn die dritte Klammer da klemmt, dann hat das ja eine Konsequenz und das ist ja ein schönes Learning dann am Ende.
Ganz genau. Also dass zum Beispiel auch Alleinerziehende sagen, ich bespreche das mal mit meinen Kindern und wir führen diese Eskalationsklammern ein und ihr werdet überrascht sein, wie schnell dann an eurem Joghurtbecher die Klammern kleben. Die Kinder finden es gut und ich glaube, was auch diese kleinen Tools, die wirklich spielerisch betrachtet werden dürfen, die bringen einfach eine Sichtweise auf genau diese Arbeit. Ja, dass wir gemeinsam als Team, es geht nicht darum, dass wir perfekt organisiert sind, sondern dass wir uns wie ein Team fühlen. Nicht nur eine Person kümmert sich, sondern wir sind alle verantwortlich. Wir versuchen, dass so gut es unseren Möglichkeiten nachgeht, hinzubekommen. Wir dürfen Fehler zulassen. Wir erwarten aber auch so ein Stück weit, dass alle Verantwortung zeigen, damit wir am Ende eben möglichst entspannt, ja, ich sage jetzt nicht entspannt durch den Alltag gleiten, ja, das ist für Eltern oft eine Farce, aber etwas entspannter als sonst, dass wir auch wissen, die anderen sind mit an Bord. Ich bin nicht alleine damit. Und das ist, glaube ich, am Ende das, was Familie als Team ausmacht. Ne? Nicht die perfekte Pinnwand mit allen To-Dos und immer alles abgehakt und zauberhaft, wie das hier alles flutscht. Das muss nicht das Ziel sein. Am Ende ist das Ziel, dass wir mehr Zeit haben und nicht mehr so als Eltern und Kinder durch den Alltag rasen und uns so gehetzt fühlen.
Und jetzt haben wir ganz viel über Familien gesprochen, über Eltern, ne, also über die Erwachsenen in der Elternrolle, in welcher Konstellation auch immer. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist das Thema Zweisamkeit, das Thema Paarzeit, ne, denn das kommt in Familien ja ganz häufig dann auch zu kurz.
Da habe ich zwei ganz gute Impulse. Zum einen möchten wir als Paar ja nicht nur diese Organisationsthemen besprechen, sondern wir haben ja noch andere Dinge, die uns auf dem Herzen liegen. Und mal unabhängig vom Küchenmeeting ist es ganz gut, das muss man nicht wöchentlich machen, aber immer mal wieder so ein Zwiegespräch führen. Ja, das ist ein Konzept aus der Paartherapie. Das heißt, ein Paar nimmt sich, je nach Möglichkeit, eine halbe oder eine ganze Stunde Zeit und dann bekommt jeder von beiden eine feste Zeit, zum Beispiel 10 Minuten oder 15 mit dem Smartphone, also wirklich ganz kontrolliert, wo er oder sie mal erzählen kann, wie ging's mir diese Woche, wie geht's mir generell, was macht mir Sorgen, was ist in meinem Kopf. Und die andere Person darf nicht reingrätschen, darf auch nicht sagen, wie sowas wie, nee, Moment mal, da war ich jetzt aber nicht dran schuld. Ne? Man muss wirklich Stille aushalten. Und es ist auch in Ordnung, wenn eine Person in 15 Minuten erstmal 10 Minuten schweigt. Und dann fällt am Ende auf jeden Fall noch etwas, ja? Und dann ist die andere Person dran und hat ihre Zeit. Da kommen oftmals Themen zur Sprache, die wir oft sonst nicht ansprechen können, weil wir uns nicht trauen oder weil uns der andere ja eh immer ins Wort fällt oder weil ich mich nicht so gut ausdrücken kann. Also das ist etwas, was für Paare, finde ich, ganz, ganz toll ist. Man kann dabei auch spazieren gehen. Denn genau wie du gesagt hast, diese Zweisamkeit, die kommt zu kurz, auch wenn die Kinder ganz klein sind oder wenn es kranke Kinder sind. Das ist ja etwas, wo dann wirklich Mangel besteht. Und sich sowas zurückzuholen oder sich zu entscheiden, hey, wir holen uns die Zeit im Rahmen unserer Möglichkeiten zurück, ist wichtig. Und ich meine, auch wenn so ein Baby klitzeklein ist, vielleicht findet man da auch die für dieses Zwiegespräch ab und zu mal so 10 Minütchen. Und jetzt kommt aber noch was. Wirklich Paarzeit, wo man jetzt auch nicht spricht und nicht einen Wecker stellt und auch nicht die Familienorga thematisiert, sondern mal wieder etwas erlebt. Ja, weil wir sind ja oft so eingefahren. Ne? Wir Alter, Kinder, Mental Load, dies, das, jenes. Und wir sind nur noch so ein Organisationsgespann. Und wir können wieder so diese Romantik zurückholen, indem wir mal wieder etwas zusammen machen. Vielleicht auch mal zusammen Squash spielen gehen oder ins Kino oder noch mal niedrigschwelliger. Wir suchen uns, weil wir kommen gerade nicht aus dem Haus. Jeder empfiehlt mal so einen schönen Film auf Netflix, eine Serie oder wir lesen uns ein Kapitel aus unserem Lieblingsbuch vor. Und auch hier wieder, wenn sowas eh stattfindet, braucht ihr dafür keine Termine. Da ja aber oft genau das nicht stattfindet, ist es da ganz gut, sich wirklich auch wieder einen Termin zu setzen. Und mein Mann und ich, wir machen das so, Donnerstag ist immer unser Paarabend. Wir machen im Wechsel, eine Woche organisiere ich, die andere er. Und es kann mal sein, dass wir zusammen essen gehen. Es kann aber auch sein, ein Kind ist krank und wir suchen eben einen schönen Film raus oder wir setzen uns irgendwie mit einer Tafel Schokolade und einem Wein oder einem Tee auf die Terrasse und quatschen mal wieder miteinander. Und dann eben nicht über, wer hat die Zahnpasta eingekauft und wer nicht, sondern eher, was treibt dich um? Ne? Hast du dir unser Leben so vorgestellt? Was wünschst du dir? Also, dass man mal so Fragen stellt. Und es muss aber auch eben nicht immer ein Gespräch sein, auch mal Dinge zu erleben, zusammen Töpferkurs zu machen oder was auch immer. Das sind die Dinge, die auch so eine Liebesbeziehung wieder Nahrung gibt. Ne? Wenn dann, denn ich muss noch mal von Arbeit sprechen, leider, aber gerade Eltern, wir müssen ein bisschen Arbeit in diese Beziehung stecken. Ne? Weil wenn wir es einfach so laufen lassen mit diesem ganzen Mental Load, dann sind wir oft manchmal an einem Punkt, vielleicht auch wenn die Kinder dann schon älter sind, dass wir sagen, du, wir haben eigentlich gar keine Gemeinsamkeiten mehr. Wir haben die letzten Jahre nur organisiert und Stress ausgehalten. Also eigentlich sind wir nur noch so ein Orga-Team und finden uns auf gar keiner Ebene mehr. Und um dem vorzubeugen, ist tatsächlich auch wieder Zeit so ein Faktor. Ne? Wie können wir im Alltag Zeit finden? Und auch hier nochmal die kleine Botschaft an Eltern, die sagen, jetzt müssen wir uns auch noch Zeit füreinander nehmen. Wo bitte soll das gehen? Ich weiß, das ist der erste Gedanke, aber versucht es immer und nehmt die kleinste mögliche Zeiteinheit. Ja, sich wenigstens Donnerstag mal von 20.30 Uhr bis 20.35 Uhr zusammen aufs Sofa zu setzen, sich in den Arm zu nehmen. Und wenn es nur das ist, ja, besser als nix. Also fangt immer mit den kleinstmöglichen Zeiteinheiten an. Aber ich habe oft die Befürchtung, dass wenn man sich diese Zeit, diese Kleinzeitinsel gar nicht nimmt, langfristig gar nicht nimmt, dann haben wir oft Eltern, die sagen, wir sind Eltern, wir sind FamilienorganisatorInnen, aber ein Paar, ach, ich weiß nicht, fühlt sich nicht mehr so an.
Und das bedeutet eben auch Arbeit, da hast du völlig recht. Ne? Beziehung leider bedeutet auch Arbeit und auch da muss man ein bisschen was investieren, damit das langfristig gut funktioniert. Aber es lohnt sich.
Es lohnt sich und dann auch mal gucken, ich fass mich wieder an die eigene Nase. Ne? Wie oft hänge ich auf Insta rum? Könnte ich auch lieber mit meinem Mann sprechen? Ne? Oder bevor ich jetzt hier den mega Geburtstagsparty für meine Kinder organisiere, mache ich lieber so Schmalspur und habe ein bisschen mehr Zeit und wir gehen abends dann noch irgendwie ein kleines Bierchen trinken und stoßen an, dass wir wieder diesen Kindergeburtstag geschafft haben. Also auch so ein bisschen gucken, wo kann ich Zeit abknapsen? weil es einfach gar nicht so notwendig ist für Dinge, die wirklich notwendig sind. Und ich würde sagen, Zeit, um auszuruhen und mal nicht zu arbeiten in dem Sinne, das ist für Eltern wirklich das Nonplusultra. Ohne das können wir diesen stressigen Alltag und auch diese Notfallsituation Magen-Darm oder Kita zu gar nicht bewältigen. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstfürsorge, Olli. Und hier deshalb gleich nochmal der Appell, macht euch selbst zur Priorität. Ja, auch wenn natürlich im erster Impuls ist immer, meine Kinder sind das Wichtigste im Leben. Nein, ihr seid das Wichtigste und die Kinder profitieren maximal, wenn Eltern auch die Möglichkeit haben, sich um sich selbst zu kümmern.
Liebe Laura, das war eigentlich das perfekte Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank. Du merkst, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen. Ja, das genau. Thema ist unheimlich spannend. Du lebst das Thema wirklich. Du erzählst auch immer wieder von eigenen Beispielen, was ich total gut finde, weil es das Ganze nochmal viel fassbarer macht. Ich finde es auch immer gut, dass du ja immer wieder dazu ermutigst, den eigenen Weg zu finden, ne? Die eigene Idee umzusetzen und das, was nicht funktioniert, auch einfach sein zu lassen und sich dann nicht unter Druck zu setzen. Wer mehr von Laura sehen und hören will, und ich glaube, das sind jetzt ganz, 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 ganz viele, dem sei hier der Verweis gegeben auf deine Bücher und auf deine weiteren Präsenzen, die du im Internet hast. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes und kann mir auch gut vorstellen, dass wir dich hier beim PME Familienservice noch das ein oder andere Mal wiedersehen. Ich bedanke mich, sage ganz, ganz herzlichen Dank, sage danke an die Zuhörenden für das freundliche Zuhören und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback unter podcast@familienservice.de oder mach einfach jetzt eine kurze Pause und gib uns eine Bewertung auf deinem Podcast-Portal und dann kannst du dir gerne noch den Schluss anhören, denn der Schluss gehört wie immer meiner Gästin.
Ja, also ich kann nur noch mal sagen, es ist nicht einfach, das Familien- und Alltagsleben. Und wir haben alle diese Herausforderungen mit dem Mental Load. Ihr habt jetzt vor allem auch noch mal gesehen, es liegt nicht an euch. Und zusammen kriegen wir das hin. Nehmt euch auch immer mal wieder so eine kleine Zeitinsel, bindet die Kinder mit ein, holt euch Unterstützung, auch vielleicht beim PME mit einem vielfältigen Beratungsangebot. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke, Olli, für das nette Gespräch.
Vielen Dank. Tschüss.